und herzlich willkommen bei Street Smart. Hier besuche ich Menschen, für die ganz besondere Dinge ganz normal sind und stelle ihnen dabei Fragen. Und zwar nicht irgendwo oder irgendwann, sondern genau in dem Moment, wo das Abenteuer auch geschieht. Wenn ihr also meine Gäste und mich auf dem Abenteuer begleiten wollt, bleibt dran. Nicht, dass es eine Überraschung ist, aber ich trage heute komplett schwarz. Und das Ganze mache ich, weil ich heute eine Freundin begleiten werde, die sich jeden Tag mit einem Thema beschäftigt, das die meisten von uns am liebsten komplett aus ihrem Leben verbannen würden. Den Tod. Ich besuche heute Eni. Eni ist Bestatterin. Wir kennen uns jetzt seit gut 2 Jahren, aber bevor ich sie selbst kennengelernt habe, kannte ich schon ihre Bilder. Denn neben dem Business als Bestatterin arbeitet sie noch als Fotografin. Und zwar als eine ziemlich gute. Und wieso sie ihren gut bezahlten Bürojob gegen das Leben als Bestatterin eingetauscht hat und wie sich ihre Beziehungen zu dem Tod seitdem verändert haben. Das hört ihr in dieser Folge Street Smart. Ich glaube, das wird lustig. Also bleibt dran. Let's go. So, ich stehe jetzt vor einem alten Haus mit einer großen grünen Tür. An der Wand ist ein Schild angebracht mit der Beschriftung Beerdigungsinstitut Werner Freise, Bestattung und Überführung. Genau hier bin ich richtig und ich klingel jetzt einfach mal.
Pünktlich wie eh und je.
Vor mir steht jetzt Eni. Eni ist circa 1,70 groß, hat lange, dunkle und sehr glatte Haare, ist relativ dünn und trägt einen stylischen schwarzen Hosenanzug, der sie sehr professionell erscheinen lässt. Aber ihr wichtigstes Accessoire ist das Eni typische breite Lächeln. Man fühlt sich direkt wohl.
Ich habe ja letzten Monat den Graffiti-Podcast aufgenommen. Und das ist ja jetzt, sag ich mal, ein bisschen gefährlicher, ne?
Ja.
Musst du von dem Kopf wegrennen und so. Aber ich bin heute so viel nervöser.
Komisch, ne? Ganz ehrlich, das wird nie Routine, nie. Es ist immer anders und ich bin immer noch ein bisschen nervös vorher, weil ich nie weiß, was dich erwartet. Was passiert? Also nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert oder so, ne? Das nicht, aber keine Ahnung, weiß halt nie, wie die Leute irgendwie dann reagieren. Sind die besonders traurig? Ist ihnen das egal? Kommen viele Leute, kommen wenig Leute? Und auch wenn nur 3 Leute kommen, ganz egal, ob einer kommt oder auch 50 kommen, trotzdem bin ich immer ein bisschen nervös.
Aber ich glaube gerade für die anderen Leute, so wenn ich überlege die Beerdigung, wo ich selber war. Und das ist dann auch sowas, wo man selber gar nicht so weiß, wie man reagieren wird. Oft weiß man ja schon, wie die Emotionen sind, wenn irgendwas Besonderes passiert. Und das ist einfach so selten, dass man es gar nicht weiß. Und in der Urne ist schon die Person, oder?
Genau. Hier, ich kann dir das einmal zeigen. Ich öffne mal ganz vorsichtig hier den Deckel. So. Vorführeffekt. Da kannst du immer genau sehen, dass jetzt die verstorbene Person drin. Wir achten auch immer darauf, dass er richtig rum da drin steht. Also sprich, ja, dass man den Namen lesen kann, was eigentlich symbolisch Quatsch ist, aber ja, ne, irgendwie fürs Gewissen.
Ja, ich finde das auch total wichtig irgendwie. Ne? Das manchmal sind so Sachen irgendwie albern, wenn man ganz genau darüber nachdenkt.
Total.
Aber ich würde auch nicht Kopf über das.
Oder halt auch irgendwie so, in Anführungsstrichen, mit dem Rücken dann zu stehen. Das wäre irgendwie schräg. Nee, da achten wir dann immer drauf.
Also einmal ganz kurz für euch, das ist eine Holzurne, Wurzelholz.
Nee, das ist Naturstoff.
Naturstoff?
Ja, kannst du ruhig mal anfassen. Das ist so, das löst sich dann mit der Zeit auf und dann verbindet sich das mit der Erde.
Hier im Hintergrund hört ihr Manuel. Manuel ist nicht nur der große Bruder von Eni, sondern auch ihr Kollege. Denn zusammen schmeißen wir das Familienunternehmen als Bestatter. Er wird uns heute den ganzen Tag begleiten und ab und zu hört ihr ihn im Hintergrund.
Okay, aber war hier nichts mehr, ne? Okay. Kannst gleich losgehen.
Was machen wir jetzt?
Also, was wir jetzt machen, wir fahren einmal kurz am Westfriedhof vorbei, wo wir unsere Räumlichkeiten haben. Und jetzt laden wir alles ein, was wir mitnehmen wollen. Sprich, die Anlage für Musik, weil es ist außerhalb der Kapelle. Dann spielen wir noch ein bisschen Musik ab für die Atmosphäre. Dann bauen wir alles auf, damit die Leute sich da in Ruhe verabschieden können. Und dann kommt ein Geistlicher, hält eine kurze Rede und dann gehen wir alle gemeinsam zum Grab.
Wie viele Beerdigungen machst du so in der Woche?
Boah, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Jede Woche ist anders. Also wirklich komplett. Du kannst da keine Vergleiche ziehen. Manchmal eine, manchmal 7, keine Ahnung. Also das ist so unterschiedlich. keine Faustformel für. Wir lassen uns überraschen, was passiert.
So. Was habt ihr heute jetzt schon alles vorbereitet?
Also erstmal haben wir uns am Friedhof umgeguckt. Wie sind die Begebenheiten, ne? Auch mit dem Regen und so, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Dann sind wir losgefahren und haben geguckt, was könnten wir an Dekoration aufbauen, was wäre schön, was wäre auch für den Verstorbenen irgendwie dann schön und würdevoll. Und dann haben wir dementsprechend dann die Dekoration eingeladen. Dann haben wir noch ein paar Erledigungen gemacht, wie die Blumen abholen, damit wir die auch direkt haben und dann mit aufbauen können. Und dann haben wir auf dich gewartet und jetzt fahren wir los. Also klar, im Voraus hast du noch ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel, wenn bestimmte Lieder oder Musik gewünscht sind, die suchen wir dann raus und haben dann eine Playlist fertig gemacht, so Kleinigkeiten.
Was ist das meistgewünschte Lied?
Mögen Engel dich geleiten von Lila. Das ist aktuell irgendwie so ein Dauerbrenner, aber ist auch ein schöner Song. Also.
Ist moderner.
Genau. Aber das von alles, also von A bis Z ist alles dabei gewesen bis jetzt. Also Böse Onkels oder dann auch einfach mal Herbert Grönemeyer. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Enrique Iglesias haben wir heute auf der Playlist ganz oben stehen.
Ich finde, das ist für mich auch immer so eine Frage, man denkt, ja, das wäre jetzt ein Song, der auf meiner Beerdigung laufen könnte, ne? Das wäre gut. Oder so, wenn man beim Abi sein Zeugnis bekommt, ne, darf man sich auch einen Song aussuchen, wenn man so auf die Bühne geht. Songs, die haben so ganz viel bedeuten. Und ich glaube, das lässt ja auch sehr viel auf eine Person schließen, ne?
Gerade
wenn man sich das noch selber wünschen kann, wenn man sagt, ich möchte jetzt Rieke Iglesias haben oder bei eher so einen tanzbaren Song oder irgendwas ganz Getragenes oder sowas.
Die Beatles sind halt auch immer ein Ding. Also, wenn manche Leute so bestimmte Präferenzen haben, ist es auch echt schön, wenn wir dann so ein bisschen Gestaltungsfreiheit haben und die Leute dann, die Angehörigen sagen so, ja, er hat gerne die Beatles gehört und dann gibt es da auch so viele schöne Songs, die man spielen kann, die auch nicht unbedingt immer so in die mega traurige Richtung gehen müssen. Manchmal ist so ein Abschied ja auch gar nicht so arg traurig, sondern auch wie so ein krönender Abschluss vielleicht sogar, dass man halt ein langes Leben hatte, das wirklich sehr, sehr schön war und dann das ist alles eine Frage der Perspektive.
Aber es ist auch ein Wahnsinnsdruck, oder?
Voll. Total. Du siehst ja, dass es eigentlich auch jetzt gerade schon so ein bisschen, naja, nicht stressig ist, aber du hast halt viel drumherum, dass man halt dann vielleicht als Außenstehender auch nicht so mitkriegt.
Ich sehe es euch beiden an, es ist schon nicht locker hier im Auto. Ich erst recht nicht, glaube ich. Ich bin schon ein bisschen am Schwitzen. Aber ist ja auch irgendwie ein wichtiger Moment, ne? So Hochzeit,
ja.
Tod auch.
Moment, in dem man es auf jeden Fall nicht verkacken will.
Ja.
Und das ist dann so der Druck, der mitschwingt und weswegen man dann vielleicht auch manchmal noch ein bisschen nervös ist.
Aber ich glaube, das ist so wie beim Musikern. Wenn man dann gar nicht mehr aufgeregt ist, dann muss man es auch vielleicht auch sein lassen. Dann ist es ein, dann hängt man nicht mehr so doll dran.
Ja, vermutlich hast du recht.
Ich möchte auf meiner Beerdigung eine ganze Podcast-Folge laufen lassen. Das ist so eine ewig lange. Alles gesagt, eine Folge. Und die dürfen erst gehen, wenn es zu Ende ist.
8 Stunden mit Stuttgart Barra hier. Der hat doch diese 8-Stunden-Folge gemacht.
Hörst du denn so Podcasts und sowas auch, um dich ein bisschen abzulenken, wenn du jetzt so die Arbeit machst? Oder brauchst du das gar nicht? So ist es nicht.
Ich nicht. Ich glaube, das ist jeder natürlich anders. Ne? Also nur weil ich das jetzt nicht mache, heißt es nicht, dass andere Leute im Bestattungsinstitut das jetzt nicht machen. Aber eigentlich so eine Ablenkung brauche ich da jetzt nicht. Ab und zu, wenn wir mal irgendwie da am Aufräumen sind oder so, dann machen wir uns auch mal das Radio an. Das ist dann so ganz nett, um auch die Zeit ein bisschen auf dem Schirm zu halten. Und weil die Zeit verfliegt halt oft einfach wie im Flug. Aber sonst ist halt wie, wenn andere Leute ihren Job machen, ne?
Also ist für dich dann doch irgendwo alltäglich?
Nichts ist im Endeffekt alltäglich in diesem Beruf, aber ja, man hat da schon so eine vernünftige Distanz. Also mein Bruder sagt immer, man kann mitfühlen, aber man sollte nicht mittrauern. Und da ist halt voll was dran. So ein gewisses Maß an Empathie auf jeden Fall, ja, aber man darf jetzt nicht in so eine Trauer verfallen und dann
ja, klar.
Den ganzen Tag nur traurig durch die Gegend laufen, ne? Also ich glaube auch, wenn man zum Beispiel in Pflegebereichen tätig ist, hast du ja auch mit so Schicksalen zu tun. Das darfst du dir auch nicht so annehmen. versteht, warum die Leute traurig sind und man, ja, es geht halt auch nicht so an einem vorbei, ne, klar.
Ein schweres Mittelding da zu finden, oder? Oder ist das, fällt dir das einfach?
Ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, ist es schwer, das zu beurteilen, wie das für andere Leute ist. Wir beiden sind ja jetzt damit groß geworden, dass unser Vater das ja vorher auch schon gemacht hat und dann hat man da so eine ganz andere Herangehensweise und auch vielleicht eine andere Perspektive. Würde ich das behaupten, weil so Tod, Trauer, das muss nicht unbedingt so was mega, mega krass Schlimmes sein. Was sondern
kulturell geprägt ist, ne? In manchen absolut. Ländern ist es ja total anders.
Richtig, da hat man auch nochmal einen anderen Einblick rein und wir sehen das halt so, dass wir den Leuten sozusagen die letzte Ehre erweisen. Das ist ja eigentlich nicht so was wahnsinnig Negatives, sondern kann halt auch echt irgendwie auch was sehr Schönes sein.
Hold on. Erinnert ihr euch an dieses Meme? Der ein oder andere hat es vielleicht sofort erkannt. Die Ghana-Sargträger. Mehrere Jungs ziehen wild tanzend mit einem Sarg auf ihren Schultern durch die Stadt. Und das ist in Ghana natürlich auch nichts, was ganz alltäglich ist. Aber trotzdem ist die Kultur der Beerdigung anders. Es wird das Leben und die Schönheit des Lebens des oder der Verstorbenen gefeiert. Es wird ein großes Fest, was auch mal mehrere Tage dauern kann, veranstaltet. Und in der Zeit wird viel geweint, viel getrauert, aber auch viel getanzt und gesungen. Wie ich finde, ziemlich schön, nicht nur die Trauer allein zu lassen, sondern auch mit der Lebensfreude des oder der Verstorbenen zu kombinieren. Weiter geht's.
So, Manuel, habe ich vorhin gesehen, du bist gelernter Bestatter. Und du?
Ich nicht.
Du? Was hast du gelernt?
Ich glänze mit Erfahrung.
Glänze mit Erfahrung?
Nein, also es ist so, Bestatter ist ein Ausbildungsberuf und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht sage, dass ich Bestatter bin, sondern dass ich in einem Bestattungsinstitut arbeite. Auch Bestattungsgehilfe könnte man sagen, genau. Ich habe halt die Ausbildung nicht gemacht. Man braucht auch, um den Beruf in Deutschland auszuüben, nicht zwangsläufig eine Ausbildung, aber es ist natürlich, wir profitieren auf jeden Fall total von dem Wissen, das Manuel halt mitbringt durch seine Ausbildung. Und er bringt mir halt dann auch alles bei. Also ich stelle viele Fragen, Manuel beantwortet viele Fragen und so ergänzt sich das dann ganz gut. Also,
aber du hast ja vorhin gesagt, es ist das Familienbusiness, mhm. Du bist auch ein bisschen mit aufgewachsen.
Total.
Habt ihr denn da, sag mal, ist ja jetzt gerade für Kinder noch ein schwereres Thema?
Überhaupt nicht. Es gibt ja Studien dazu, so anthropologische Studien, dass zum Beispiel Gefühle wie Trauer oder Freude, Liebe und sowas, dass die halt, also es gibt Theorien dazu, dass die anerzogen sind. Und ich glaube, wenn du als Kind sehr früh mit dem Thema konfrontiert wirst, hast du da vielleicht nochmal eine andere Perspektive zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Kind das besonders erschreckend oder traurig oder schockierend oder so empfunden hätte. Wir sind halt damit einfach, ja, sozialisiert worden, ne? Von vornherein. Also ich weiß nicht, wie es für andere Leute ist, aber ich bekomme oft mit von Leuten auch, die irgendwie dann so alt sind wie ich. Ich habe noch nie eine verstorbene Person gesehen und ich habe total Angst davor. Total nachvollziehbar, auf jeden Fall, weil man das halt noch nie erlebt hat. Und das macht halt auch total viel Sinn, weil man dann ja auch, ja, eine ganz andere Distanz dazu hat. Wenn es dann der Fall ist, dass man eine verstorbene Person sieht, dann ist es ja dann auch oft jemand, dem man nahe stand. Und das ist dann ja auch nochmal was ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel mein Dad ist bei der Sparkasse und da kriegt man wenig vom Beruf mit. Ne? Also ich weiß so ein bisschen, was er macht, aber so eigentlich richtig, was er macht, weiß ich auch nicht. Und so zum Beispiel, wenn du, gerade wenn die Eltern einen Betrieb haben, ist man da ja dann doch schon ziemlich viel drin. Das heißt, da hast du es wahrscheinlich auch schon ein bisschen gelernt. Ne?
Ja, schon. Man sieht halt auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn ja die Eltern zum Beispiel, wie du schon sagtest, in der Sparkasse arbeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn unser Vater dann abends zum Friedhof gefahren ist, ich auch gerne mal mitgekommen bin. Also dann habe ich auch wirklich aktiv gefragt, kann ich mitkommen? Und er hat uns dann mitgenommen und es war dann überhaupt gar nicht schlimm oder so oder gar nicht befremdlich, sondern es war dann halt einfach so cool, ich kann mitfahren, Papas Arbeit.
Ja, okay. Ja, verstehe ich total. Meine Mutter hat früher im Reformhaus gearbeitet. Und da war ich ständig, ne? Irgendwie gucken, irgendwelche Sachen probieren. Dann durfte ich Sachen etikettieren oder sowas. Ne? Aber so ein Elternteil ist ja auch ein bisschen ein Vorbild. Willst du deswegen sagen, dass du den Job auch so gerne machst? Weil du das sagst, ist irgendwie das Familienbusiness, spielt das damit rein?
Boah, ich weiß nicht, ob ich den Job deswegen besonders gerne mache. Ich bin da ja während der Pandemie irgendwie dann mehr oder weniger so reingerutscht. Aber klar, man hat immer gerne geholfen. Und was auch zuträglich ist, ist, dass mein Bruder und ich in Anführungsstrichen die gleiche Sprache sprechen. Also das ergänzt sich schon ganz gut. Und dann macht es halt auch Spaß, wenn der Job halt nicht eintönig ist, sondern halt so viele verschiedene Facetten hat. Also da ist auch kein Arbeitstag wie der andere. Da könnte immer alles passieren und das macht es dann halt auch nicht langweilig.
Gibt es irgendwas, was du besonders gerne machst, was dich vielleicht am meisten berührt oder was für dich das Wichtigste ist, so eine Beerdigung wie jetzt oder das Abholen oder...
Ich glaube, es ist wirklich die Kombination aus allem. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich mache gerne zum Beispiel die Beratungsgespräche mit den Angehörigen. Nicht, weil ich mich irgendwie an der Traurigkeit ergötze oder sowas, um Gottes Willen. Sondern man hat dann nochmal eine andere Perspektive zu der Person. Und man ja, richtet dann quasi auch die Beerdigung danach aus, den Abschied, wie die Person halt beschrieben wird. Dafür kriegt man dann ja irgendwann auch ein ganz gutes Gefühl. Und man spendet auch den Angehörigen so ein bisschen Trost vielleicht manchmal. Das macht mir total viel Spaß, aber ich glaube, wenn ich das jeden Tag, den ganzen Tag machen würde, dann würde mir das bestimmt irgendwann auch keinen Spaß mehr machen. Und manchmal sind da auch Schicksale zwischen, die einen dann auch manchmal ein bisschen berühren und wo man dann selbst auch denkt, so, ach Mensch, traurig.
Ich selber stelle mir das schon als relativ große Belastung vor. Ne? Ich kriege das mit bei meinem Kumpel, der Pastor ist. Und der sagt so mehr als 3, 4, 5 Trauergespräche kann ich in der Woche nicht machen, weil ich sonst bin ich fertig. Dann kriege ich den Rest einfach nicht mehr so auf die Kette, ne? Und das kann ich total gut verstehen, weil, ich sag mal, die Menschen sind jetzt tot und daran kann man nicht mehr wirklich was machen. Aber wenn man erstmal wirklich das Leid sieht, dass dann ja nicht die gestorbene Person ist, sondern die Familie eigentlich, ne? Der Person macht es nicht aus. Und das zieht dann doch, glaube ich, schon ganz schön runter. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment auch ein bisschen Angst vor den Leuten, ehrlich gesagt. Weil ich nicht so weiß, wie cool das ist, wenn ich jetzt dabei bin und...
Keiner ist ja böse, wenn noch eine extra Person zu der Trauerfeier erscheint. Man, im Gegenteil, ist es ja eher auch schön, wenn da Leute noch Anteil nehmen. Dieses Wort Anteilnahme ist halt auch nicht irgendwie eine Floskel oder so, die dann oft geschrieben wird in diesen Kondolenzkarten, sondern es ist ja wirklich so, dass die Leute dann die Mühe machen sich und dann dahin kommen und dann auch traurig sind, dass die Person verstorben ist, auch wenn man jetzt die Person wie in deinem Falle nicht kannte. Es ist ja trotzdem schön für die Angehörigen zu sehen, so, ach Mensch, ja, da ist noch jemand und der hört sich das an und quasi dann einfach mit da.
Ich war neulich bei einer Beerdigung von einem Großmutter eines gemeinsamen Freundes von uns. Und so eine Beerdigung ist ja so ein intimer Moment. Ich kannte die Oma nicht, aber ich glaube, das hat mir super gut getan und meinem Freund, der quasi, ich saß da 3 Reihen hinter denen, hab dem Hallo und Tschüss gesagt, ich war da jetzt kein aktiver Part dabei, dem hat das, glaube ich, auch gut getan.
Ja, das reicht ja dann meistens auch schon, wenn man einfach dann da ist.
Ja. Hier ist es?
Genau.
Ich finde das wunderbar.
So, es ist immer noch ein Regner, voll der Nerv. So, ich mache jetzt mal kurz Pause und helfe mit anpacken.
2 Stunden später.
So, die Beerdigung ist jetzt vorbei. Wir haben das Grab geschmückt und alles Mögliche. Und weil Eni noch ein bisschen Zeit hatte, haben wir uns überlegt, dass wir uns zu einer kleinen Reflexion nochmal in ihr Büro begeben. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke und an den allerersten Traumjob, an den ich denken kann, ich wollte immer Sänger von AC/DC werden. Die fand ich früher als Kind, ist das Coolste überhaupt. Und ja, dann bin ich irgendwann genau hier gegenüber Tischler geworden. Dann fängt das jetzt gerade an mit dem Podcasten. Aber zum Beispiel bei dem Podcasten fand ich es total, das war total abstrakt für mich, weil ich einfach niemanden kenne, der sowas macht. Und du hast vorhin schon gesagt, dass dein Vater den Laden vollgeleitet hat. Aber es ist ja trotzdem zumindest für Außenstehende, schon ein ziemlich abstrakter Beruf. Wie kommt man da drauf?
Da hast du total recht. Das ist so ein Job, also man lernt nicht oft Leute kennen, die dann sagen, oh, ich arbeite in einem Bestattungsinstitut oder ich bin Bestatter. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist sehr abstrakt erstmal, weil man sich, glaube ich, aber auch ungern mit dem Thema freiwillig oder so in seiner Freizeit auseinandersetzt. Der Tod an sich ist, glaube ich, auch sehr abstrakt für den Menschen und auch für mich. Immer noch ist der Tod irgendwie so ein bisschen abstrakt. Irgendwas passiert da, das sich irgendwie nicht greifen lässt. Und wenn du mich jetzt quasi fragst, wie man darauf kommt, dass man Bestatter oder sowas Ähnliches werden möchte, dann ist das in meiner Perspektive etwas ganz Natürliches gewesen, da ich ja meinem Bruder auch im Voraus schon öfter mal geholfen habe und es hat mir auch nie was ausgemacht. Im Gegenteil, ich fand das irgendwie dann immer auch ganz schön, wenn man dann jemanden quasi auf dem letzten Weg begleitet und dann auch irgendwie dann mit einem guten Gefühl einhergehen kann und sagen, ja, cool, das ist jetzt so die letzte Ehre und er ist würdevoll gegangen und alles lief irgendwie so, wie sich die Angehörigen, Hinterbliebenen das halt vorgestellt haben. Und das ist dann irgendwie so ein, doch auch ein ganz schönes Gefühl. Also es ist alles eine Frage der Perspektive auf jeden Fall. Also für uns war das dann von Geburt an sozusagen irgendwie etwas, was ja wir halt kennen. Und dann ja mit den Jahren, wenn man dann auch ein bisschen erwachsener wird und mein Bruder das dann übernommen hat, war das dann total natürlich, dass ich gesagt habe, komm, ich breche andere Zelte ab.
Du hast ja einen halbwegs guten Job.
Ja, auf jeden Fall. Der hat auch Spaß gemacht, aber auf die Dauer ist der Job hier im Bestattungsinstitut halt deutlich abwechslungsreicher. Also da ist wirklich irgendwie immer Action, immer was Neues. Es gibt halt kaum Routinen. Klar, es gibt Bräuche, an denen man sich orientieren kann, aber trotzdem ist kein Ablauf wie der andere. Also das macht das Ganze schon auch irgendwie ja spannend.
Was hast du nochmal ganz genau vorher gemacht?
Vorher war ich in der Großindustrie tätig, in der Fertigungsentwicklung. Konstruktionsentwicklung.
Also schon was ganz, ganz anderes.
Ja, absolut, was ganz anderes, was Technisches, was wenig mit dem Menschen an sich zu tun hatte. Und ich muss auch sagen, dass mir das in den 7 Jahren, in denen ich das gemacht habe, auch ab und zu so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe nebenbei immer ein bisschen fotografiert, um auch mal ab und zu unter Menschen zu kommen. Und jetzt hat man halt diesen Kundenkontakt und auch irgendwie so ein paar technische Aspekte. Und das ist irgendwie schon so the best of both worlds.
Bei mir war das, dann hatte ich einen Scheißtag bei der Arbeit und dann habe ich gesagt, das ist jetzt sein so. So, ich habe es jetzt jahrelang versucht und ich habe immer gedacht, so als Kind willst du ein Tischler werden und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist es dann nicht. Und bei mir war das so mehr oder weniger dann doch auf einen Schlag, wo der Tag dann so oder wo der Gedanke gefallen ist, so ey, wir können hier nicht mehr weitermachen oder ich kann hier nicht mehr so weitermachen. Gab es bei dir sowas auch? Und da muss es ja auch, du hast einen Freund, du hast Bekannte, Kumpels, das musst du denen ja auch irgendwie erzählt haben. Und ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zum Radio oder ich mache jetzt irgendwas, ist das noch was ganz anderes, als zu sagen, so, ich habe jetzt hier einen gut bezahlten Bürojob und den lasse ich jetzt sein und ich werde jetzt Bestatterin. So, das ist ja irgendwie.
Absolut, also die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Und ja, wenn du das so runterbrichst, dann klingt das auf jeden Fall ultra schräg, gebe ich total zu. Ich hatte nur voraus halt oft auch mit dem Gedanken gespielt, den Job zu wechseln. Und als ich das dann auch bei dem Job so langsam in Richtung, naja, es geht halt nicht so richtig weiter. Aber ich habe auch noch nicht so richtig das Ende gefunden, weil ich die Kollegen auch gern mochte und den Arbeitsplatz. Aber irgendwann mit der Pandemie auch hat es sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich eigentlich doch lieber auch nicht nur aushilfsweise in diesem Bestattungsinstitut arbeiten möchte, sondern halt auch wirklich dann komplett involviert sein möchte. Von Anfang bis Ende lieben wir.
Ich habe ein paar Leuten erzählt, dass ich hier den Podcast aufnehme und die haben mir erzählt, ja, bei meiner Oma, keine Ahnung, die hatte immer den Schal in den letzten Tagen, den haben wir ihr selber gestrickt und der Schal war total kaputt, zerrissen, weil die halt mit der Großmutter so unsanft umgegangen sind. Was ich hier wirklich gemerkt habe, ist diese Rasierklingpräzision, ne? Also dann gerade dein Bruder, so den kann ich jetzt noch nicht, total strikt und sauber in allem und aber auch alles super herzlich, dass man sagt so, ey, du hast vorhin erwähnt, dass die Asche mit dem Label nach oben in der Urne ist, dass das einfach wichtig ist. Und diese Kleinigkeiten, ne, wo man so sagt, mehr oder weniger ist es egal, aber es macht einen gefühlten Unterschied.
Total. Das sind halt die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Und das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ist halt auch so gemeint, dass wir die gleiche Ansicht von Respekt haben. Man könnte zum Beispiel, wenn man jemanden aus dem Krankenhaus abholt und er dann dieses Krankenhausleibchen anhat, man könnte denjenigen so in den Sarg verschließen und den dann zum Krematorium überführen und dann einfach so einäschern lassen. Aber das, also nichts läge uns ferner als das, weil die Person, die wir dann vor uns haben, auch wenn sie verstorben ist und vielleicht keiner mehr Abschied nehmen möchte, man selbst wünscht sich ja auch dann irgendwie in seinen eigenen Klamotten, wie man halt gelebt hat, wie man sich wohlgefühlt hat, dann auch den letzten Weg sozusagen so, naja, zu gehen, in Anführungsstrichen. Und das hat halt irgendwie so wahnsinnig was mit Respekt dem Verstorbenen einfach gegenüber zu tun, weil das ist ja ein Mensch gewesen, der andere Menschen sein Leben lang begleitet hat und der von denen gern gehabt wurde. Und ich glaube, es gibt auch schlechtes Karma, wenn man das nicht respektiert. Ja. Da haben wir wirklich, also immer wenn irgendwas schräg läuft oder wir bei anderen Bestattern sehen, dass die da vielleicht, naja, vielleicht auch aus Zeitdruck, weiß man nicht, ist auch nur eine kurze Momentaufnahme, aber wenn die da halt so ein bisschen grob mit umgehen, dann sind wir mal ganz vorsichtig und sagen, oh Gott, das könnte schlechtes Karma geben. Wir hatten auch lustigerweise mal eine kleine Anekdote am Rand. Da ist beim Fertigmachen irgendwann mal ein Euro-Stück aus irgendeiner Tasche gefallen und wir konnten es nicht zuordnen und aufs Verrecken hätten wir diesen Euro nicht einfach mitgenommen oder so. Nein, wir haben dann gewartet, bis irgendwann mal jemand den letzten Weg antritt, der dann vielleicht, der dem Euro halt irgendwie vielleicht gefehlt hätte oder so. Und dann haben wir den Euro dann mit da in die Tasche gesteckt, weil wir hätten es nicht verantworten können, dass dieser Euro irgendwie in unserer Tasche landet oder für immer da rumliegt, sondern wir haben halt dann schon echt hart darüber nachgedacht und standen halt ewig lange vor diesem 1-Euro-Stück.
Ich verstehe das auf jeden Fall komplett. Das ist dann total, wie gesagt, es sind diese Sachen, die einem egal sein könnten. Aber es macht den Unterschied, dass es einem nicht egal ist. Ich glaube,
genau.
Es geht gar nicht darum, um diesen Euro, der ist egal. Es geht nur darum, dass es euch einfach was bedeutet, dass oder diese Kleinigkeiten einem was bedeuten. Dass man den nicht einfach da in den Sarg wirft sozusagen, ne, ja, oder genau. Fallen lässt. Und dass die Asche richtig rum darin ist, auch wenn es andersrum gehen würde. Und ich glaube, das sind diese kleinen Details, die man aber dann auch vielleicht unbewusst wahrnimmt, die man irgendwie spürt. Und es ist ja total schwer, wenn man einfach ein Familienmitglied oder irgendjemanden, der einem was bedeutet, wenn er stirbt, und dem dann irgendwie mitzugeben und sagen, der hat jetzt den Körper. Und das ist ja ein unglaublicher Respekt, den die euch gegenüberbringen. Und aber auch eine Riesenverantwortung.
Total. Unser Vater hat auch immer gesagt, zu jedem Beruf gehört die Berufung. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen auch das, warum wir da so akribisch arbeiten.
Ich habe dich ja auch schon mal für einen anderen Job vor einiger Zeit begleitet. Und wir haben eine Leiche auch abgeholt. Das ist alles auch mal ein bisschen schwierig, ne? Man kennt die Leute nicht und ich würde mir ein bisschen herzlos vorkommen, wenn man das einfach so macht. Das zu fragen ist auch immer ein bisschen schwierig, aber das war ein ganz, ganz besonderes Ereignis für mich. Weil ich wusste selber, so die Leute sterben dann, das heißt, man kann es nicht besonders vorausplanen. Ich habe dann morgens, saß ich an meinem Schreibtisch, war gerade im Homeoffice und dann habe ich den Anruf gekriegt, ja, du kannst jetzt mitkommen, wenn du Bock hast. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ja. Also ich kann jetzt mitkommen. Und das Ding ist wirklich, ich habe vorher noch nie eine Leiche gesehen. Das ist jetzt, ja, war Anfang vom Sommer, 4-5 Monate her. Und ich hatte, ja, Angst ist nicht das richtige Wort, es ist Respekt eher, was mich da heute erwartet und auch wie gut ich das machen kann, weil man, wir haben, also so viele Erfahrungen sind ja gelernt, man weiß, was passiert, wenn jemand sauer auf einen ist oder man weiß, wie das ist, wenn jemand einem enttäuscht, das sind Gefühle, die sind uns einfach durchs Leben so ein bisschen bekannt, aber der Kontakt mit dem Tod ist ja irgendwas, was meistens komplett aus dem Leben ausgeschlossen wird. Man weiß nicht, man redet kaum über den Tod. Man schreibt ein Testament, das liest man hinterher vielleicht, aber es ist jetzt nicht, dass ich da tagtäglich mit meinen Eltern drüber spreche und sage so, ja, wie ist das auf eurer Beerdigung? Was wollt ihr da für Musik haben oder sowas? Sondern man versucht, sich eigentlich am Leben festzuhalten und den Tod ein bisschen zu verdrängen. Wir waren dann auch bei euch im Haus der Stille. Ich habe dann auch mitgeholfen, meinen Sarg zu heben und sowas, so ein paar, und habe dann auch das erste Mal einen toten Menschen berührt. Bei mir ist es total oft so, dass ich so ein Pflichtgefühl habe. Ich glaube, das habe ich bei meiner Arbeit so als Handwerker gelernt. Man macht das jetzt und auch wenn du dir den Finger schneiden lässt, dann wird einfach weitergemacht. Und man merkt das in dem Moment auch gar nicht so. Und du hast dann auch so, hey, das ist das wirklich alles in Ordnung für dich? Ist das okay? Und so total sanft und lieb. Ich war so, ja klar, ist das okay. Wo ich auch selber von mir ein bisschen überrascht war, dass das so okay war. Und dann lag ich dann abends im Bett und hört sich vielleicht jetzt nicht so komisch an, aber es hat... In meiner Hand war dieses Gefühl noch gespeichert. Ich wusste genau noch die Temperatur, wie kalt sich das ein bisschen, es fühlt sich auch ein bisschen nass an und irgendwie wie was ich noch nie angefasst habe, ne? Auch anders als alles, was ich kenne. Und da habe ich gedacht so, ja, es ist, wenn dir das jetzt so in der Hand steckt, dann ist es dann doch ja irgendwie nicht so spurlos vorbeigegangen, wie du im ersten Moment gedacht hast. Und deswegen habe ich dich jetzt auch gefragt, ob wir diesen Podcast machen können, weil mich das wirklich beeindruckt hat. Der Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich es dir überhaupt schon gesagt habe, heißt Street Smart. Das liegt daran, dass ich einfach ein ganz schlechter Schüler war und dass ich alles, was ich weiß und alles, was ich kann, durch solche Tage gelernt habe. Und dieser Tag, der hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Jetzt nicht so, dass es komplett ein anderes ist, dass man über den Tod dann doch schon anders nachdenkt. Und was ich zum Beispiel nochmal aufgreifen wollen würde, ist deine Beziehung zum Tod, seitdem du hier arbeitest. Verliert man die Angst vom Tod, wenn der Tod sowas Alltägliches wird?
Die Perspektive dem Tod gegenüber hat sich nicht geändert. Also ich weiß, er ist allgegenwärtig. Aber im Endeffekt hat sich meine Angst dadurch nicht vergrößert oder ist auch nicht kleiner geworden. Der Tod ist halt irgendwie nicht greifbar. Ich weiß genau, was du meinst, warum du aufgeregt warst vor dem ersten Mal und deswegen ich auch vorsichtig war und dich wirklich oft gefragt habe, ob alles in Ordnung ist. Man hat ja oft auch einfach großen Respekt vor Sachen, die man noch nie vorher gemacht oder gesehen hat. Und gerade der Tod ist in unserer Gesellschaft ja schon auch immer noch ein Tabuthema, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Queen ist verstorben und der Sarg wird ausgestellt und die Leute können sich da dann im Westminster Abbey verabschieden 3 Tage lang. Trotzdem, auch wenn das Thema wirklich medial so groß vertreten ist, man ist immer überfordert, wenn es einen selbst trifft. Also auch aus eigener Erfahrung, wenn man jemanden verliert, dem man nahe gestanden hat, dann ist es immer noch was ganz anderes, als wenn man jetzt im Bestattungsinstitut arbeitet und dann, naja, in Anführungsstrichen mit einer fremden Person arbeitet. Die einzige Sache, die sich ein bisschen verändert hat, seit ich in diesem Bestattungsinstitut arbeite, ist, dass ich Angst habe vom Alt und krank sein. Vom Altwerden nicht so doll. Ich sehe auch wirklich schöne Beispiele von tollen Menschen, die sehr alt geworden sind und sehr fit waren. Aber man sieht halt auch viele Leute, die dann wirklich sehr, sehr krank sind. Und das ist schon ein bisschen was, was einem so ein bisschen Angst macht. Das muss ich zugeben. Also vom Altsein an sich habe ich keine Angst. Vom Sterben jetzt auch nicht. Aber vom sehr krank sein tatsächlich.
Also ich glaube, jeder, der zumindest so alt ist wie wir, der merkt auch so, das hört sich jetzt, meine Eltern sind noch keine 60, aber man merkt, ja, sie werden älter, ne? Und man merkt das bei seinen Großeltern, also vieles geht dann auf einmal nicht mehr. Mal eben so die Treppe hochsprinten, noch mal eben was holen oder mal eben so schon alleine eine Flasche Wasser aufmachen. Und das ist ja das, keine Ahnung, der Tod selber stellt man sich dann doch relativ schmerzlos vor. Aber dieser Weg dahin, ja, ist schon schwierig. Und ich glaube, das ist gerade auch so dieser, man hat keine Angst vom Todsein oft, sondern Angst vom Sterben. Merkst du, dass du in deinem Umfeld, dass da der Tod ein anderes Thema wird, weil du ihn immer mitbringst? Oder dieses Thema mitbringst?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Manchmal hat man dann auch wirklich einfach irre Erfahrungen gemacht. Und klar, mit dem engsten Freundeskreis kann man da manchmal dann auch, natürlich in anonymisierter Form, aber dann zum Beispiel diese Anekdoten besprechen oder manchmal, wenn man unsicher ist, wie, naja, der Angehörige mit Sache XY umgehen würde, dann kann man sich natürlich auch noch einen Rat einholen. Man hat natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen und da findet auch ein Austausch statt, auf jeden Fall. Da haben sich auch Freundschaften, Bekanntschaften gebildet und ja, der Tod ist tatsächlich immer der ständige Begleiter, aber die Leute haben auch weniger Hemmungen, dann einen auch darauf anzusprechen Und Hand aufs Herz, irgendwann ist jeder mal in der Situation, dass da irgendwie ein Trauerfall in der Familie, im Freundeskreis, irgendwas ist. Und dann ist es doch eigentlich auch ganz schön, wenn man weiß, wie man darauf ansprechen kann.
Ich finde das bei ganz vielen Sachen ist das ja ein kompletter Release. Manchmal weiß man ja auch einfach nicht. Und dann denkt man sich so, ah, ja, mit Eni, ey, da kannst du deine Frage mal stellen.
Auf jeden Fall. Letztens habe ich erst eine Freundin gefragt, also irgendwie random nachts kriege ich eine Nachricht bei WhatsApp und die hat dann gefragt, ob man den Verstorbenen auch im BH anziehen muss. Also keine Ahnung. Fand ich irgendwie ganz witzig, aber auch legitim die Frage. Ja, dann habe ich darauf natürlich geantwortet. Aber ja, das sind dann solche Sachen, die passieren durchaus mal im Alltag.
Was ist die Antwort?
Jeder, wie er möchte. Also ob man sich jetzt beerdigen lässt im Lieblingstraininganzug, im Fünfteiler oder im Abendkleid mit ohne BH, mit Schuhe, ohne Socken, das ist ganz den Angehörigen oder dem Verstorbenen, wenn er es im Voraus schon festsetzt, überlassen.
Ich werde mir jetzt vielleicht schon mal ein Outfit zurechtlegen.
Schaden kann es nicht.
Also, muss man aber auch der Fashion anpassen dann. Das, also der Sarg wäre mir jetzt total egal, ne? Aber jetzt in so einem Trainingsanzug eingeäschert zu werden, das finde ich jetzt auch irgendwie blöd.
Das würde auch nicht zu dir passen.
Nee. Aber das finde ich ja gerade das Schöne, dass es meine Beerdigung ist, nicht eine Beerdigung, wo ich beerdigt werde, wenn du verstehst, wie ich meine.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Deshalb höre ich mir auch bei den Beratungsgesprächen, also dann führe ich halt nicht nur die Beratung durch und sage, das passiert jetzt und wir müssen das und das aussuchen und hier müssen Sie unterschreiben, sondern ich höre mir wirklich gerne auch noch die Geschichten an über die Verstorbenen. Also ich erfahre gerne, was war Person X für ein Mensch, was hat er gern gemocht, was hat er gerne gehört, welche Präferenzen hatte er von Farben. Also das muss ich schon sagen, das lassen wir dann auch viel in die Beerdigung selbst mit einfließen. Wir hatten früher, als ich hier angefangen habe, einen Fragebogen in Anführungsstrichen, der eine Seite lang war, was auch eigentlich reicht, ja, aber ich habe ihn jetzt so erweitert, dass es jetzt zwei Seiten sind und das ist auch in Ordnung. Und dann kann man das nochmal ein bisschen individueller anpassen.
Ja, und würdest du sagen, dass es das schwerer macht für dich, wenn du so die Geschichten über die Leute hörst?
Das kommt drauf an, muss ich sagen. Also manche Geschichten sind wirklich schön und inspirierend. Und wenn Ehepaare ihr Leben lang zusammen verbracht haben, natürlich ist es traurig, dass der Ehepartner dann verstorben ist, ganz klar. Aber irgendwie ist es auch total schön zu hören, dass diese Leute sich füreinander entschieden haben, ihr Leben lang miteinander verbracht haben und dann, naja, irgendwie, ja, dankbar sind einfach für diese Zeit, die sie zusammen hatten. Und das finde ich dann irgendwie auch total schön und inspirierend. Und es gibt nicht immer nur traurige Geschichten, muss man dazu sagen. Also manchmal gibt es auch wirklich Geschichten, wo man denkt so, wow, okay, voll schön. Irgendwie so wünscht man sich das selbst auch.
Na klar, ich glaube, ich glaube, das Leben gerade in den letzten Jahren, Krieg, Corona und sowas, es war oft hart. Und da muss man sich öfters mal nochmal vor Augen halten und wirklich aktiv vor Augen halten, weil es selten von außen passiert, dass es so viele schöne Sachen gibt, dass man einen Tag am See mit den Freunden oder einfach mal ein bisschen verliebt sein.
Richtig, absolut. Es gibt ja auch viele Geschichten, die wir miterleben über Freundschaften, die halt unfassbar sind. Also teilweise beste Freunde, wo einer dann leider früh verstirbt, aber dann der beste Freund oder die beste Freundin alles organisiert und das in die Hand nimmt, weil sie die letzten Jahre im gleichen Haus gewohnt haben und immer alles miteinander irgendwie geteilt haben. Und das sind dann auch einfach, also es muss gar nicht auch immer um Liebe gehen oder so, sondern teilweise sind es halt auch wirklich tolle Geschichten über Freundschaft, die dann inspirierend sind. Also einmal kam dann auch sogar eine Frau hier ins Büro noch nach der Beerdigung, um mir Fotos zu zeigen von ihrer besten Freundin, die wir dann sozusagen gemeinsam zu Grabe getragen haben. Und das fand ich total schön, weil ich mir dann auch nochmal ein Bild machen konnte, wie war die Freundschaft noch zu Lebzeiten. Und man hat dann nicht nur dieses Trauergefühl, sondern man hat diese Freude auf den Fotos, diese pure Lebenslust dann auch nochmal gesehen. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, aber dann ist ja das gerade hier so, man denkt immer, so ja, Bestatter, das ist so ein ganz grauer, ganz trister Beruf, wenn man sich das so vorstellt. Es regnet, da buddelt einer ein Loch. So, heute hat es wirklich viel geregnet, ne? Aber das ist ja dann auch total lebensbejahend, ne? Wenn man sieht, so, wie kann ein Leben sein?
Absolut, alles eine Frage der Perspektive.
So ganz so viel habe ich jetzt hier auch gar nicht mal.
Ja, super.
Hast du irgendwas noch, was du mal gefragt werden wollen würdest?
Oh Gott, jetzt erwischt er mich auf den kalten Fuß. Was ich gerne mal gefragt werden würde, boah, keine Ahnung. Es gibt etwas, was ich weniger gerne gefragt werden wollen würde, was doch oft mal vorkommt. Und zwar, wenn wir irgendwo an einem Einsatzort sind, ich nenne das jetzt einfach mal so ganz kalt Einsatzort, wenn wir dann irgendwo sind und dann Schaulustige dann da am Rand stehen. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute neugierig sind, ganz klar. Aber wenn dann Leute auf einen zukommen und einen aktiv fragen, wer denn jetzt hier gerade gestorben ist, na, da könnte ich dann ab und zu mal drauf verzichten.
So, also das würde ich für mich, das würde ich mich gar nicht erst trauen.
Es gibt bei Baywatch Berlin diese Kategorie, lassen Sie das.
Ja, da das wäre auf Platz 1.
Da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, so, lassen Sie das. Ich habe jetzt gedacht, die wollen die Leiche sehen, das wäre jetzt noch schlimmer geworden. Aber
in diversen Einrichtungen möchten das vielleicht ein paar Leute, aber sonst kommt das nicht so oft vor.
Ja, das ist gut, ja. Wenn ich sterbe und du noch arbeitest, dann möchte ich auf jeden Fall, dass du dich drum kümmerst.
Oh. Wir hoffen mal nicht, dass das passiert.
Wildlife.
War auch interessant, dich heute zu beobachten bei der Beerdigung. Im Voraus warst du sehr angespannt und ich glaube, du warst auch ein bisschen aufgeregt. Und dann aber irgendwie, als dann die Leute ankamen und es jetzt nicht so war, dass die einfach nur da gestanden haben und keiner sagt was, sondern dass sie auch miteinander über den Verstorbenen geredet haben oder sich gefreut haben, auch einfach mal wiederzusehen, dann hat man sofort gemerkt, dass diese Anspannung aus dir so ein bisschen abgefallen ist. Und das fand ich irgendwie ganz interessant zu beobachten.
Ja, das waren die allerersten, die gekommen sind. Das war so ein größerer Herr und der hat eine Frau gesehen, der hat gesagt, boah, habe ich dich lange schon nicht mehr gesehen, ist das schön, dich wiederzusehen. Und da habe ich erst gedacht, so, ist das okay? Und dann habe ich im zweiten gedacht, nee, das ist nicht nur okay, das ist richtig gut.
Ja, absolut. So. Oft haben ja die Leute auch irgendwie den Eindruck, wenn jemand trauert, dass man ihn in Ruhe lassen soll oder so. Für manche Leute mag das zutreffen, auf jeden Fall. Aber für viele Leute ist es einfach total schön, einfach zu sehen, dass andere Leute für sie da sind oder wären und dann einfach auch den Zuspruch geben.
Ja.
Das ist dann ein lustiger Irrglaube. Es ist halt wichtig, dass man einfach dann versucht, das zu machen, was einem selbst dann in dem Moment am richtigsten erscheint.
Ja, und vielleicht, wenn man es gar nicht weiß, vielleicht auch einfach mal fragen. Ne?
So, ja, zum Beispiel.
Digga, ich weiß gerade nicht, wie ich dir gegenübertreten soll oder was ich sagen soll.
Genau.
Ich glaube, das sind ganz gute letzte Worte. Ich bin super dankbar, dass du mich hier so mitgenommen hast, dass wir dieses kleine, in Anführungsstrichen, Abenteuer zusammen erlebt haben, dass ich da mal mitkommen konnte, dass ich so viel lernen konnte. Danke dir. So, das war's fürs Erste mit Eni. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr aus der Folge was mitnehmen konntet. Vielleicht einen kleinen Denkanstoß. Bei mir war das auf jeden Fall so. Lasst mich doch mal wissen, welcher Song bei euch auf der Beerdigung laufen würde. Schreibt es mir in den Apple-Kommentaren oder kommentiert unter dem Instagram-Post. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, in der sich alles um das Thema Kunst und Kreieren drehen wird. Bis dahin, ciao.